Das Gastmahl des Trimalchio. Aus dem Satyricon von Petron. Gelesen von Jasper Dietrichsen. Schon war der dritte Tag und mit ihm die Aussicht auf die Henkersmahlzeit herangekommen. Doch wir, die wir aus so vielen Wunden bluteten, dachten mehr an Flucht als an Ruhe. Als wir nun niedergeschlagen hin und her überlegten, auf welche Art wir dem jetzigen Sturm entgehen könnten, machte ein Sklave des Agamemnon unserer ängstlichen Unschlüssigkeit mit den Worten ein Ende:
Wie?
Ja, wisst ihr nicht, bei wem es heute etwas gibt? Trimalchio, ein sehr, sehr feiner Mann. Er hat eine Sonnenuhr im Speisesaal, ja, und einen eigens dabei zum Blasen nach jeder Stunde angestellten Trompeter, so dass er immer wissen kann, ein wie großes Stück vom Leben er bereits hinter sich hat. Wir kleiden uns, alle Leiden vergessend, sorgfältig an und heißen Giton, der diesen Sklavendienst sehr gern auf sich nahm, im Bade hinter uns hergehen. Unterdessen schlendern wir noch angekleidet umher, scherzen vielmehr und treten an die einzelnen Gruppen heran, als wir plötzlich einen kahlköpfigen alten Mann in einer roten Tunika erblicken, der in einem Kreise von schön gelockten Pagen Ball spielte. Und zwar hatten nicht sowohl die Pagen unsere Blicke auf sich gelenkt, obwohl sie des Ansehens wohl wert waren, als der Herr selbst, der mit Pantoffeln bekleidet grüne Bälle warf. Und wenn einer auf die Erde gefallen war, fing er ihn nicht mehr, sondern ein Sklave hielt einen mit Bällen gefüllten Beutel bereit, der für die Spieler ausreichte. Wir bemerkten auch sonst Ungewöhnliches, denn auf einer anderen Seite des Kreises standen zwei Eunuchen, von denen der eine einen silbernen Nachttopf hielt, der andere die Bälle zählte, und zwar nicht die, welche im Prellspiel zwischen den Händen der Spieler hin und her wirbelten, sondern die, welche auf die Erde fielen. Als wir nun diese Feinheiten bewunderten, eilte Menelaus herbei und sprach: Dieser ist es, bei dem ihr speisen werdet. Und das Vorspiel der Mahlzeit, das seht ihr bereits. Noch redete Menelaus, als Trimalchio mit dem Finger schnalzte, auf welches Zeichen der Eunuch ihm den Nachttopf unterhielt, während er zu spielen fortfuhr. Nach Entleerung der Blase forderte er Wasser zum Händewaschen und trocknete die ein wenig besprengten Finger an dem Lockenkopf eines Pagen ab. Es hätte viel Zeit erfordert, auf alle Einzelheiten zu merken. Wir gehen also ins Bad und kommen nach wenigen Minuten wieder zu der kalten Übergießung heraus. Trimalchio, der mit einem wohlriechenden Wasser übergossen worden war, ließ sich bereits abreiben, nicht mit Leintüchern, sondern mit Mänteln aus feinster Wolle. Unterdessen tranken drei Heilgymnasten vor seinen Augen Falerna, und da sie zankend das meiste verschütteten, nannte Trimalchio dies seinen Vortrunk. Darauf wurde er in eine scharlachrote Friesdecke gehüllt, auf eine Sänfte gesetzt, während vier mit Blechschildern versehene Läufer vorausgingen und ein Handwägelchen, in dem sein Liebling gefahren wurde, ein ältlich aussehender Junge mit entzündeten Augen, der noch hässlicher war als sein Herr Trimalchio. Als er davongetragen wurde, trat ein Musikant mit ganz kurzen Flöten dicht an seinen Kopf heran und blies auf dem ganzen Wege, als wenn er ihm heimlich etwas ins Ohr sagte. Wir, schon ganz voll von Bewunderung, folgen und gelangen zusammen mit Agamemnon an die Tür, an deren Pfosten ein Plakat mit folgender Inschrift angeschlagen war:
Jeder Sklave, der ohne herrschaftliche Erlaubnis ausgeht, soll 100 Hiebe erhalten.
Am Eingange selbst stand der Türhüter, grün gekleidet, mit einem kirschroten Gürtel gegürtet, und reinigte Erbsen in einer silbernen Schüssel. Über der Schwelle aber hing ein goldener Käfig mit einem Buntspecht, der die Eintretenden bewillkommnete. Übrigens hätte ich beinahe die Beine gebrochen, als ich mit hinten übergebogenem Kopf alles anstaunte. Denn zu linken der Eintretenden, hart an der Kammer des Türhüters, war ein riesiger Kettenhund an die Wand gemalt und darüber mit großen Buchstaben geschrieben: Vorsicht, er beißt! Meine Gefährten lachten. Ich aber, als ich wieder zu Atem gekommen war, unterließ nicht, die ganze Wand zu mustern. Ein Gemälde stellte einen Sklavenmarkt mit Beischriften vor. Man sah Trimalchio als Knaben mit dem Stabe Merkurs in der Hand, von Minerva geführt, in Rom angekommen. Dann, wie er rechnen gelernt und Kassierer geworden war, welches alles der sorgfältige Maler mit erklärenden Inschriften genau abgebildet hatte. Am Ende der Kolonnade hatte ihn Merkur am Kinn emporgehoben und führte ihn durch die Luft auf eine hohe Tribüne. Zu seinem Empfange stand Fortuna mit einem übervollen Füllhorn und die drei Parzen goldene Fäden spinnend bereit. Ich bemerkte in der Kolonnade auch eine Schar von Läufern, die mit einem Exerzitienmeister ihre Übungen machten. Außerdem sah ich in einer Ecke einen großen Schrank und darin ein Kapellchen. In diesem standen silberne Laren, eine marmorne Venusstatue und eine nicht kleine goldene Büchse, in der, wie sie sagten, der erste Bart des Hausherrn aufbewahrt wurde. Ich fragte den Haushofmeister, was für Gemälde sie in der Mitte hätten. Er sagte, die Ilias und Odyssee und das Gladiatorenspiel des Lenas. Ich konnte nicht alles auf einmal betrachten. Wir waren bereits bis zum Speisesaal gelangt, in dessen vorderem Teil der Geschäftsführer Rechnungen abnahm. Und was ich besonders mit Verwunderung bemerkte, an den Türpfosten des Speisesaals waren Rutenbündel mit Beilen angebracht, deren eines Ende etwas wie ein bronzener Schiffsschnabel abschloss, auf welchem geschrieben war: Dem Gaius Pompeius Trimalchio, Sevier der Augustalen, Cinnamus, Kassierer. Unter dieser Inschrift hing auch eine Lampe mit zwei Flammen vom Gewölbe herab, und an den beiden Pfosten waren zwei Tafeln angeschlagen. Auf der einen stand, wenn ich mich recht erinnere, Folgendes: Am 29. und 30. Dezember speist unser Herr Gaius auswärts. Auf der anderen Seite war die Bahn des Mondes und die Bilder der sieben Planeten gemalt und die günstigen und ungünstigen Tage mit verschiedenfarbigen Knöpfen bezeichnet. Als wir von all diesen Genüssen gesättigt in den Speisesaal treten wollten, rief einer der Sklaven, der eigens dazu angestellt war: »Mit dem rechten Fuß!« Natürlich entstand unter uns einiges Hin- und Hertrippeln, damit keiner die Schwelle in vorschriftswidriger Weise überschritte. Als wir nun alle zugleich mit dem rechten Fuß antraten, fiel uns ein entkleideter Sklave zu Füßen und bat, wir möchten ihn seiner Strafe entziehen. Auch sei das Vergehen, wegen dessen er sie erleiden solle, kein großes. Er habe sich im Bade die Kleider des Kassierers stehlen lassen, die kaum 10 Sesterzen wert gewesen seien. Wir setzten also die rechten Füße wieder rückwärts und baten den Kassierer, der im Atrium Goldstücke zählte, dem Sklaven die Strafe zu erlassen. Jener erhob hochmütig sein Gesicht und sprach: »Mich ärgert nicht so sehr der Verlust als die Unachtsamkeit des nichtswürdigen Burschen. Ich bin durch ihn um meine Tafelkleider gekommen, die mir einer meiner Klienten geschenkt hatte. Es war natürlich echt tyrischer Purpur, aber schon einmal gewaschen. Na, was macht es aus? Ich schenke ihn euch.« Als wir durch diesen großartigen Beweis des Wohlwollens verpflichtet den Speisesaal betreten hatten, kommt uns derselbe Sklave entgegen, für den wir gebeten hatten, und überschüttet uns zu unserem höchsten Erstaunen für unsere Güte dankend mit einem Schauer von Küssen. Kurz und gut, sagte er, ihr werdet gleich erfahren, wem ihr etwas Gutes erwiesen habt. Herrschaftlicher Wein ist guter Wille des Mundschenken. Endlich nahmen wir also an der Tafel Platz, und alexandrinische Sklaven gossen schneegekühltes Wasser über die Hände. Und hinter ihnen kamen andere, die sich an die Füße stellten und mit unermesslicher Sorgfalt die Nietnägel abschnitten. Und selbst bei diesem lästigen Geschäft waren sie nicht still, sondern sangen dazu. Ich wollte mich überzeugen, ob die ganze Dienerschaft aus Sängern bestehe, und forderte zu trinken. Ein sehr dienstfertiger Sklave erwiderte mir ebenso mit einer gellenden Melodie und so jeder, von dem man etwas verlangte. Man konnte glauben, im Theater bei der Aufführung einer Pantomime mit Chorbegleitung, nicht in dem Speisesaal eines Privathauses zu sein. Doch wurde ein sehr feines Voressen aufgetragen, denn alle hatten bereits Platz genommen, außer Trimalchio, für den nach einer neuen Mode der erste Platz leer blieb. Auf dem Speisebrett stand ein Esel aus korinthischer Bronze mit einem Quersack, der auf der einen Seite grüne, auf der anderen schwarze Oliven enthielt. Über dem Esel waren zwei Schalen angebracht, auf deren Rändern der Name Trimalchio und das Gewicht des Silbers eingraviert war. Kleine angelötete Stege trugen gebratene, mit Honig und Mohn bestreute Haselmäuse. Auch lagen auf einem kleinen silbernen Rost heiße Würste und unter diesen Damaszenerpflaumen nebst Granatäpfeln. Mit diesen Feinheiten waren wir beschäftigt, als Trimalchio unter den Klängen von Instrumentalmusik auf lauter ganz kleinen Kissen liegend hereingetragen wurde. Bei diesem unerwarteten Anblick konnten wir das Lachen nicht verbeißen. Denn er streckte seinen glattrasierten Kopf aus einem scharlachroten Schlafrock heraus und um den mit Zeug bepackten Hals hatte er noch ein Tuch mit breiter, roter Borte und links und rechts herabhängenden Fransen gelegt. An dem kleinen Finger der linken Hand hatte er auch einen kleinen, etwas vergoldeten Ring, am letzten Gliede des folgenden Fingers aber einen, wie mir schien, ganz goldenen, der jedoch mit einer Art von aufgelöteten eisernen Sternchen besetzt war. Und um nicht bloß diese Kostbarkeiten zu zeigen, hatte er den rechten Arm entblößt, der mit einem goldenen Armbande und einem elfenbeinernen, von einer Platte zusammengehaltenen Reif geschmückt war. Als er darauf sich mit einem silbernen Zahnstocher gestochert hatte, sagte er, »Freunde, ich hatte eigentlich noch keine Lust, zum Essen zu kommen, aber um euch nicht durch meine Abwesenheit aufzuhalten, habe ich auf mein Behagen verzichtet. Ihr werdet jedoch gestatten, dass ich mein Spiel beende, hm?« Ein Sklave mit einem terebintenen Spielbrett und Würfeln aus Kristallglas kam hinter ihm und ich bemerkte etwas äußerst Feines. Statt weißer und schwarzer Steine hatte er Gold- und Silberdenare. Während er nun bei seinem Spiel sämtliche Knotenspäße verbrauchte, wurde uns, die wir noch beim Voressen waren, ein Speisebrett mit einem Korbe gebracht, in dem eine hölzerne Henne mit wie beim Brüten ausgebreiteten Flügeln saß. Zwei Sklaven traten heran, durchsuchten unter rauschender Musikbegleitung das Stroh und verteilten Pfaueneier, die sie immer von Neuem herausscharrten unter die Gäste. Trimalchio wandte einen Blick auf diese Szene und sagte, »Freunde, ich habe der Henne Pfaueneier unterlegen lassen, und ich fürchte wahrhaftig, dass sie schon angebrütet sind. Lasst uns jedoch versuchen, ob man sie noch schlürfen kann.« Wir erhalten also Löffel, die nicht unter einem halben Pfund wogen, und durchstoßen die aus Mehlteig geformten Eier. Ich hätte beinahe mein Teil fortgeworfen, denn es schien mir bereits ein Tierchen zu sein. Als ich dann aber einen Stammgast sagen hörte, »Hier muss etwas Gutes sein«, durchsuchte ich die Schale mit der Hand und fand eine sehr fette Feigenschnepfe von gepfeffertem Eidotter umgeben. Trimalchio hatte bereits sein Spiel unterbrochen, sich ebenfalls von allem reichen lassen und uns mit lauter Stimme freigestellt, zum zweiten Mal Honigwein zu nehmen, als plötzlich das Orchester ein Zeichen gibt und die Speisebretter des Voressens von einem singenden Chor eilig abgeräumt werden. Als in dem hierbei entstehenden Durcheinander eine Schüssel auf die Erde gefallen war und ein Sklave sie aufgehoben hatte, bemerkte es Trimalchio, ließ den Burschen ohrfeigen und die Schüssel wieder hinwerfen. Hierauf kam ein Sklave aus der Abteilung für den Hausrat und fegte das Silber unter dem übrigen Kehricht mit dem Besen aus. Gleich darauf traten zwei langgelockte Mohren mit kleinen Schläuchen ein, wie die, welche im Amphitheater Sand streuen, und gossen Wein auf die Hände, denn Wasser reichte niemand. Als wir dem Hausherrn wegen dieser Feinheiten Beifall spendeten, sagte er, »Wind und Sonne müssen gleich verteilt sein. Daher habe ich jedem seinen besonderen Tisch anweisen lassen. Zugleich werden die ekligen Sklaven uns weniger Hitze durch ihre Menge verursachen.« Sogleich wurden sorgfältig mit Gips verschlossene gläserne Amphoren gebracht, an deren Hälsen Etiketten mit der Aufschrift »100-jähriger Falerner vom Jahrgang des Opimius« befestigt waren. Während wir die Aufschriften studierten, schlug Trimalchio in die Hände und sprach, »Ach, ach, ach, also lebt Wein länger als ein Menschenkind. Daher lasst uns fidel sein, ja? Wein ist Leben. Ich leiste echten Opimianer. Gestern setzte ich nicht so guten vor und es speisten viel anständigere Leute bei mir.« Während wir nun tranken und alle Feinheiten aufs Eingehendste bewunderten, brachte ein Sklave ein Skelett aus Silber, das so eingerichtet war, dass seine Gelenke und Wirbel durch Biegen nach allen Seiten gewendet werden konnten. Als er es einige Male auf den Tisch hatte fallen lassen, sodass die bewegliche Verkettung eine Anzahl von Stellungen hervorbrachte, sprach Trimalchio dazu, »Ach, wir armen Menschlein klein, alle werden wir so sein. Nichts von uns bleibt als Gebein. Darum lasst uns fröhlich sein, schenket ein!« Auf den allgemeinen Beifall folgte ein Gang, der unter unserer Erwartung blieb. Doch seine Ungewöhnlichkeit wandte die Augen auf ihn hin. Ein rundes Speisebrett enthielt nämlich die 12 Himmelszeichen nach ihrer Reihenfolge geordnet. und der Anrichter hatte auf jedes ein für den Gegenstand passendes und angemessenes Gericht gelegt. Auf den Widder Widdererbsen, auf den Stier ein Stück Rindfleisch, auf die Zwillinge Hoden und Nieren, auf den Krebs einen Kranz, auf den Löwen eine afrikanische Feige, auf die Jungfrau die Bärmutter einer unausgewachsenen Sau, auf die Waage eine wirkliche Waage, in deren einer Schale eine warme Torte, in der anderen ein anderer Kuchen war, auf den Skorpion einen kleinen Seefisch, auf den Schützen einen Augenzieler, auf den Steinbock einen Heuschreckenkrebs, auf den Wassermann eine Gans, auf die Fische zwei Seebarben. In der Mitte war ein mit dem Grase ausgeschnittenes Stück Rasen und darauf eine Honigwabe. Ein ägyptischer Sklave bot Brot auf einer silbernen Backpfanne umher und auch er selbst quetschte mit einer höchst widerlichen Stimme eine Arie aus dem Singspiel Asa Fuetida hervor. Als wir uns etwas verstimmt an diese wirklich geringen Speisen machten, sagte Trimalchio: »Ich schlage vor, die Mahlzeit zu beginnen.« Als er dies gesagt hatte, eilten vier Diener unter Orchesterbegleitung im Tanzschritt herbei und hoben den oberen Teil des Speisebretts ab, worauf wir unter demselben fettes Geflügel und Sauäuter erblickten und in der Mitte einen mit Flügeln ausgestatteten Hasen, so dass er wie ein Pegasus aussah. Wir bemerkten auch in den Ecken vier Marsias-Figuren, aus deren Schläuchen eine gepfefferte Fischbrühe auf die Fische floss, welche in einer Art von ringsumlaufendem Kanal schwammen. Wir klatschten sämtlich in die Hände, wozu die Dienerschaft das Zeichen gab, und fallen lachend über die guten Dinge her. Trimalchio, seinerseits nicht weniger durch das Gelingen der Attrappe erfreut, sagte: »Schneide!« Sogleich trat der Vorschneider herzu und zerlegte das Gericht unter rhythmischen, nach dem Takte der Musik ausgeführten Gesten, so dass man glauben konnte, einen Wagenkämpfer einen Scheinkampf unter Orgelbegleitung ausführen zu sehen. Nichtsdestoweniger wiederholte Trimalchio immer von neuem in langgezogenen Tönen: »Schneide, schneide!« Ich dachte, dass in diesem so oft wiederholten Wort irgendein Witz stecken müsse und entblödete mich, denjenigen, der über mir lag, danach zu fragen. Dieser, der schon oft dergleichen Schauspielen beigewohnt hatte, sagte: »Du siehst den, der das Gericht zerlegt? Er heißt Schneide. Sobald er also sagt Schneide, ruft er ihn und erteilt ihm zugleich seinen Befehl.« Ich konnte nun keinen Bissen mehr essen, sondern wandte mich an meinen Nachbar, um möglichst viel zu erfahren. Ich holte weit aus und erkundigte mich, wer die Frau sei, die fortwährend geschäftig hin und her lief. »Trimalchios Frau«, sagte er, »sie heißt Fortunata, eine, die das Geld mit dem Scheffel misst. Und ganz vor kurzem, was war sie da? Mit Respekt zu sagen, du hättest nicht ein Stück Brot aus ihrer Hand genommen. Jetzt ist sie, Gott weiß wie und warum, Nummer eins geworden und Trimalchios rechte Hand. Kurz und gut, wenn sie ihm am hellen Mittag sagen wird, dass es Nacht ist, dann wird er es glauben. Er selbst weiß gar nicht, wie viel er hat, so steinreich ist er. Aber dieser Racker hat die Augen überall und ist hinten und vorn. Sie ist nüchtern, genügsam, weiß guten Rat, hat aber eine böse Zunge, eine Sofa-Elster. Na, wen sie gern hat, den hat sie gern. Wen sie nicht gern hat, den hat sie nicht gern. Trimalchio hat Güter so weit als die Habichte fliegen und Geld wie Heu. In der Kammer seines Türhüters ist mehr Silber, als irgendwer im Vermögen hat. Aber er ist seine Sklaven. Potzwetter! Ich glaube, dass nicht der zehnte Teil von ihnen seinen Herrn kennt. Kurz und gut, er ist imstande, jeden von diesen dummen Jungen in ein Mausloch zu jagen. Und du kannst mir glauben, ja, dass er es nicht nötig hat, irgendwas zu kaufen. Alles wächst auf seinem eigenen Boden. Wolle, Pomeranzen, Pfeffer. Ja, wenn man Hühnermilch sucht, wird man sie da finden. Kurz und gut, die Wolle, die er produzierte, war ihm nicht fein genug. Er ließ Widder von Tarent kommen und stellte sie ein, um seine Herde zu veredeln. Um attischen Honig auf seinem Grund und Boden zu erzeugen, ließ er Bienen von Athen bringen. Zugleich werden die hiesigen durch die griechischen verfeinert werden. Und was hat er in den letzten Tagen für einen Auftrag gegeben? Champignonsamen soll ihm aus Indien geschickt werden. Was Maultiere betrifft, so hat er keins, das nicht von einem Wildesel stammt. Du siehst all diese Kissen? Da ist keins, das nicht mit Purpur oder Scharlachwolle gefüllt wäre. Ja, er kann alles haben, was sein Herz begehrt. Auch seine übrigen Mitfreigelassenen darf man nicht gering estimieren. Sie haben viel Moos. Du siehst den, der auf dem untersten zu unterst liegt? Er ist heute seine 800.000 gut. Ja, er hat mit nichts angefangen. Noch ist es nicht lange her, dass er Holzbündel auf dem Rücken trug. Aber, wie die Leute sagen, ich weiß nichts Sicheres, sondern hab's nur gehört. Er hat einem Kobold die Kappe weggenommen und der hat ihm einen Schatz gezeigt. Ich missgönne keinem, wenn ihm Gott etwas gegeben hat. Aber er will hoch hinaus und gönnt sich das Beste. So hat er neulich ein Plakat mit folgender Anzeige anschlagen lassen. Die Mietwohnung des Gaius Pompeius Diogenes ist vom 1. Juli an zu vermieten, denn er hat sich ein Haus gekauft. Und der dort, welcher auf dem Platz des Freigelassenen liegt, der hat sich auch nichts abgehen lassen. Ich werfe keinen Stein auf ihn. Er hat einmal seine Million gehabt, aber er hat auf der Kippe gestanden. Ich glaube, dass ihm nicht die Haare auf dem Kopf gehören, aber es ist meiner Treue nicht seine Schuld. Er ist der beste Mensch von der Welt. Aber die Spitzbuben von Freigelassenen, die alles eingesackt haben. Du musst wissen, ist bei einem Geschäftsmann erst einmal Ebbe in der Kasse und fängt die Sache an schief zu gehen, ja, dann machen die Freunde sich aus dem Staube. Zack. Und was für ein anständiges Geschäft hat er betrieben, dass er so weit gekommen ist. Er war Begräbnisunternehmer. Er pflegte zu speisen wie ein König. Wildschweine in der Decke, Konditoraufsätze, Geflügel, Köche, Konditoren. Unter den Tisch wurde mehr Wein gegossen, als mancher im Keller hat. Nicht wie ein Mensch, sondern wie ein Prinz aus einem Märchen. Ja, als es mit ihm schief ging und er fürchtete, dass die Gläubiger ihn für bankrott halten würden, zeigte er auf folgende Weise eine Auktion an. Julius Proculus wird seine überflüssigen Sachen versteigern lassen. Diese angenehmen Reden unterbrach Trimalchio, denn der Gang war bereits abgeräumt und die munteren Gäste hatten begonnen, dem Weine zuzusprechen und eine allgemeine Unterhaltung war im Gange. Auf seinen Ellbogen zurückgelehnt, sagte er, also diesen Wein müsst ihr selbst schmackhaft machen. Fische müssen schwimmen. Ihr werdet doch nicht glauben, dass ich mit der Mahlzeit zufrieden bin, die ihr auf dem Deckel des runden Speisebretts gesehen habt. Kennt ihr Ulyss nicht besser? Ja, man muss auch beim Essen sich mit Bildung beschäftigen. Mögen die Gebeine meines ehemaligen Herrn sanft ruhen, der mich nicht wie ein Stück Vieh hat aufwachsen lassen. Mir kann man nichts Neues vorbringen. Dieser Gang hat auch dafür den Beweis geliefert. Dieser Himmel, in dem die 12 Götter wohnen, verwandelt sich in ebenso viel Figuren und wird manchmal ein Widder. Wer also unter diesem Zeichen geboren ist, hat viel Vieh, viel Wolle, außerdem einen harten Kopf, eine ausverschämte Stirn, ein spitzes Horn. In diesem Zeichen werden viel Studierte und Widderchen geboren. Wir spenden der Höflichkeit des gelehrten Astrologen Beifall und er fuhr fort. Darauf wird der ganze Himmel ein Stierchen. Daher werden dann solche geboren, die hinten ausschlagen und Ochsenhirten und Leute, die sich selbst nähren. In den Zwillingen werden zwei Spänner geboren und Ochsen und Hoden und solche, die auf beiden Achseln tragen. Im Krebs bin ich geboren. Daher stehe ich auf vielen Füßen und habe viel Eigentum zu Lande und auf See, denn der Krebs passt zu beidem. Daher habe ich schon lange nichts darauf legen lassen, um meine Nativität nicht zu drücken. Im Löwen werden Fresser geboren und solche, die immer kommandieren wollen, in der Jungfrau Weiber und weggelaufene Sklaven und solche, die in Ketten liegen, in der Waage Metzger und natürlich Parfümeriehändler und solche, die etwas aufs Reine bringen, im Skorpion solche, die mit Gift und Dolch hantieren, im Schützen Schieläugige, die nach dem Speck sehen und nach dem Gemüse langen, im Steinbock geplagte Leute, denen vor lauter Kummer Hörner wachsen, im Wassermann Schenkwirte und Kürbisse, in den Fischen Köche und Professoren der Rede. Kunst. Ja, ja. So dreht sich der Kreis wie eine Mühle und bringt immer eine Hexerei zustande, dass Menschen entweder sterben oder geboren werden. Aber was das Stück Rasen betrifft und die Honigwabe darauf, so müsst ihr wissen, dass ich nichts ohne Grund tue. Unser Mütterchen Erde ist ganz in der Mitte von allem, rund wie ein Ei und hat alles Gute in sich, wie eine Honigwabe. »Bravo«, rufen wir sämtlich und schwören mit zur Decke aufgehobenen Händen, dass Leute wie Hipparch und Arad mit ihm gar nicht zu vergleichen seien. Hierauf kamen Diener und legten Teppiche vor die Polster, auf denen Netze und Jäger auf dem Anstande mit Jagdspießen eingewirkt waren und alles, was zur Jagd gehört. Und noch wussten wir nicht, wie wir uns all dies zurechtlegen sollten, als außerhalb des Speisesaals ein gewaltiges Geschrei erhoben wurde, und ehe wir uns dessen versahen, lakonische Hunde herein und um den Tisch liefen. Hierauf folgte ein Speisebrett, auf dem ein Eber erster Größe lag, und zwar mit einer Freiheitsmütze auf dem Kopf, von dessen Hauern zwei aus Palmzweigen geflochtene Körbchen herabhingen, das eine mit trockenen, das andere mit frischen Datteln gefüllt. Kleinere Schweinchen, aus hartem Gebäck gefertigt, die rundum gelegt waren, als ob sie saugen wollten, deuteten an, dass das Tier eine Sau vorstellte. Diese waren zur Verteilung unter die Gäste bestimmt. Zum Zerlegen des Ebers erschien nicht jener Schneide, sondern ein riesiger, bärtiger Kerl mit Binden um die Beine und einem Jagdmäntelchen angetan. Er zog ein Jagdmesser heraus und führte einen tüchtigen Stoß gegen die Seite des Ebers, aus dessen Wunde Grammetsvögel herausflogen. Vogelsteller standen mit Leimruten bereit und fingen sie, während sie im Saale umherflatterten, sofort ein. Als Trimalchio hierauf jedem seinen Vogel hatte bringen lassen, sagte er: »Nun seht auch, was für feine Eicheln diese wilde Bestie gefressen hat.« Sogleich traten Sklaven an die Körbchen heran, die von den Hauern herabhingen, und verteilten die frischen und getrockneten Datteln, genau abgezählt, unter die Speisenden. Unterdessen dachte ich auf dem ungestörten Platz, den ich für mich hatte, viel hin und her, weshalb denn der Eber mit einer Freiheitsmütze auf die Tafel gekommen war. Ja, nachdem ich nun alle Möglichkeiten erschöpft hatte, fasste ich mir mein Herz, um meinen kundigen Nachbarn nach dem zu fragen, was mir keine Ruhe ließ. Jener sagte: »Auch dies kann dein ergebenster Diener dir berichten. Denn es ist kein Rätsel, sondern etwas ganz Einfaches. Gestern, als dieser Eber zum Hauptgericht bestimmt war, verzichteten die Gäste auf ihn. Daher kehrt er heute als Freigelassener zu der Tischgesellschaft zurück.« Ich schalt mich wegen meiner eigenen Dummheit und fragte nichts weiter, damit es nicht aussähe, als ob ich niemals unter anständigen Leuten gespeist hätte. Während dieses Gesprächs reichte ein schöner, mit Weinlaub und Efeu bekränzter Knabe, der bald den Schwärmenden, bald den Trunkenen, bald den Träumenden Bacchus vorstellte, in einem Körbchen Trauben umher und gab in einem hohen Diskant Gedichte seines Herrn zum Besten. Bei diesem Gesange wandte sich Trimalchio zu ihm und sagte: »Dionysos, du sollst frei sein.« Sogleich nahm der Knabe dem Eber die Mütze ab und setzte sie sich auf den Kopf. Darauf sagte Trimalchio wieder: »Ihr müsst gestehen, dass ich den, der uns von allen Sorgen frei macht, frei gemacht habe.« Wir spenden diesem Witz Trimalchios unseren Beifall und küssen den im ganzen Kreise umhergehenden Knaben gehörig ab.